Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, hier ist Bärbel Schäfer. Das erste ohne Sie kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Seit 18 Jahren moderiert mein heutiger Gast eine politische Talkshow zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Dort wird sich auch mal gezofft, es wird sich versöhnt, es wird diskutiert und vor allen Dingen informiert. Guten Morgen, liebe Sandra Maischberger.
Einen schönen guten Morgen.
Heute ist Bundestagswahl, endlich. Für Politjournalistinnen wie dich, sowas wie Hochzeitstag, Weihnachten, Hanukkah, Geburtstag, alles zusammen.
Aber wirklich tatsächlich in diesem Jahr noch etwas mehr. Die Bescherung, also der Moment, wo man dann das Gefühl hat, so jetzt kann man die Verpackungen aufmachen. Das ist heute spannender als in den letzten Jahren, in jedem Fall.
Wie hast du denn die Wahlkampfphase erlebt? Du hast ja nun wirklich alle auf den Stühlen auch gehabt die letzten Wochen. Wie waren die für dich?
Also wir haben tatsächlich unsere Einzelinterviews mit den Kandidatinnen und Kandidaten vor der Sommerpause schon gehabt. Das war insofern ganz gut, weil man da nochmal das Gefühl hatte, man konnte in Ruhe reden. Ich finde, dass der Wahlkampf in den letzten Wochen sehr an Geschwindigkeit, aber auch an Schärfe zugenommen hat. Das mögen manche Menschen, manche mögen das nicht. Es ist auf jeden Fall nicht mehr
der... Zu welcher Sorte gehörst du?
Na, sagen wir es mal so, ich mag es, wenn es scharf inhaltlich wird. Das fehlte so im ersten Teil des Wahlkampfs. Ich mag es nicht, wenn es scharf persönlich wird. Da kann ich einfach drauf verzichten.
Und dass es drei waren diesmal? War das eine besondere Situation?
Naja, das war sehr klug von den Grünen eigentlich, weil von den Zahlen her hätte man jetzt auch sagen können, vielleicht hätte auch Herr Lindner und so. Aber ja, ich fand die Trielle eine interessante Erfahrung. Ich bin auch nicht so kritisch wie andere, und zwar was alle drei Trielle angeht, weil ich immer wieder das Gefühl habe, ich habe da etwas gesehen, eine Auseinandersetzung, die stattgefunden hat, wo ja viele Kommentatoren, vor allem Kommentatoren, vorher gesagt haben, nö, ach, die gibt's ja gar nicht. Ich fand's spannend.
Es gibt ja immer diesen kleinen Nanomoment, wo vielleicht jemand dann doch nochmal sich mehr aufregt, als man erwartet oder nochmal anders nachhakt. Also hattest du das Gefühl, bei jedem Triell auch nochmal eine neue Facette der einzelnen Kandidatinnen dann auch zu erleben?
Also ich achte immer bei Olaf Scholz darauf, wo ist das Buster-Keaton-Gesicht weg? Das ist immer ein ganz guter Hinweis, dass ein Wirkungstreffer erzielt worden ist. Das war jetzt bei dem vorletzten Triell der Fall. Da ging es ja um die Untersuchung, die Durchsuchung der Staatsanwaltschaft in Osnabrück im Finanzministerium. Das fand ich interessant. Bei Armin Laschet achte ich immer darauf, der kann ja in einer Sekunde von jovial zu bissig umschalten. Spektakulär, wenn das immer wieder gelingt. Und bei Annalena Baerbock hatte ich das Gefühl, ja, die ist befreiter, seitdem sie weiß, dass sie wahrscheinlich nicht ins Kanzleramt kommt.
Ja, sie hat, da können wir nachher nochmal drüber reden, war bei vielen, glaube ich, auch von uns der Eindruck, sie ist ja sehr entspannt auch gestartet, sehr offen und sehr engagiert und wurde dann sehr zurückhaltend, fast ein bisschen misstrauisch, hatte man so den Eindruck. Aber das wissen wir auch geknickt natürlich.
Sie wusste natürlich, dass ihr die Fälle davon geschwommen sind. Und am Anfang, als das begann, diese Phase, war sie in der Tat sehr gehemmt und auch verkrampft. Und das ist jetzt wieder weg.
Kommst du eigentlich aus dem politischen Haushalt?
Ja, bei uns wurde politisch gestritten. Meine Mutter war vor allem die politisch Interessierte. Und meine Hochzeit war natürlich die Atomkraft, also Anti-Atomkraft-Bewegung. Dazu muss man wissen, mein Vater arbeitete als Diplom-Ingenieur beim ersten Atomversuchsreaktor der Bundesrepublik, nämlich beim Max-Planck-Institut in Garching. Zwar nicht mit Atomkraft beschäftigt, aber schon sehr pro, wir total kontra.
Und du auf der Anti-AKW-Demo?
Absolut, natürlich. Ich habe mit ihm diskutieren gelernt, weil ich immer dann abends mit ihm dann mich auseinandergesetzt habe. Und eine der Standardsätze übrigens war immer, wenn ich mich aufgeregt hat, hat er gesagt, ha, emotional, schon verloren. Das habe ich mir gemerkt. Aber meine Mutter war eigentlich diejenige, die noch politisch interessierter war, sehr stark auf dem sozialpolitischen Feld engagiert. Und die kann sich bis heute noch ziemlich aufregen.
Warum verliert man, wenn man emotional ist?
Weil man... Also da hätte mein Vater wahrscheinlich tatsächlich mit Helmut Schmidt eine Gemeinsamkeit, weil man eine Flanke aufmacht. Und das andere ist, dass man die sachliche Ebene verlässt. Emotionalität verblendet ja so ein bisschen den Verstand. Und das ist, glaube ich, das, was er gemeint hat.
Also ein gutes Trainingsprogramm für Kinder. Bei uns zu Hause heißt es immer, du brauchst ein Argument.
Ja, genau.
Nenne mir ein Argument. Ja. Und manchmal wird man jetzt schon mit den Argumenten der Kinder geschlagen. Da ärgert man sich auch ein bisschen, dass man es ihnen beigebracht hat.
Genau das habe ich mir auch vor ein paar Tagen gedacht. Meiner ist jetzt 14,5 und der kann argumentieren. Und das ist nicht, also das muss dann eigentlich nicht bei jedem Feld dann doch aufgemacht werden. Doch, aber Müll runtertragen kann man auch wegargumentieren.
Genau.
gehst du noch zum Wählen in deine Grundschule an deinem Wohnort um die Ecke oder hast du schon Briefwahl?
Ich wäre gerne hingegangen, aber ich habe Briefwahl gemacht.
Jetzt kann ich mir vorstellen, für jemanden, der so viel lesen, sich anschauen, informieren muss rund um diesen Tag, wo wir ja heute gegen 18 Uhr dann die ersten Hochrechnungen bekommen, ist das so ein bisschen wie ein Staffelende von einer Serie oder wie ein Trailer, der Lust macht auf das, was dann danach kommt?
Ich gucke ja keine Serien, weil die nie zum Ende kommen. Das ärgert mich immer. In diesem Falle wird es sicherlich anders sein, aber wir werden danach, also wir haben unsere Sendung quasi in den Wochen danach mal freigeräumt, weil wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Koalitionsbildung das eigentlich interessante Rennen in diesem Fall wird. Mal gucken, vielleicht dauert es doch etwas länger.
Also freigeräumt heißt keine festen Themen, nichts fest angesetzt, was man dann wieder absagen müsste.
Ja, vor allem keine festen Gäste aus dem politischen Feld. Man muss schon sondieren, aber ich glaube, am Montag nach der Wahl werden alle nochmal gucken, so wer mag jetzt öffentlich, wer muss jetzt öffentlich was sagen. Und dementsprechend haben wir auch von allen Spitzenkräften, die wir angefragt haben, haben wir erst einmal so ein, lass uns doch mal am Montag weitersehen, zurückbekommen.
Genau, okay. Also wir reden heute mit Sandra Maischberger, die ganz nah dran ist am politischen Geschehen und um 18 Uhr wo sein wird, das verrätst du uns vielleicht gleich. Gleich mehr mit dir, liebe Sandra, freue mich, dass du heute mein Gast bist im HR3 Sonntagstalk. Mein Gast heute, den kennt ihr. Sie ist Politikjournalistin mit bohrenden Fragen, die selbst abgebrühte Profis dazu bringen, konkrete Antworten zu geben. Angefangen hat aber alles für dich, liebe Sandra Maischberger, im Radio und mit Schallplatten. Und du hattest eine eigene Musiksendung. Was ist denn heute auf deiner Playlist an Position 1?
Das ist lustig, weil ich nämlich gerade ein Wochenende hinter mir habe, das davor, wo ein alter Freund aus München kam und hat eine total neue Playlist mit lauter Bands, die ich überhaupt nicht kenne. Richtig toll war Greta Van Fleet. Das ist so eine australische Band. Die klingen wie Led Zeppelin. Also kamen wir natürlich dann nach Led Zeppelin und da blieben wir dann auch den Rest des Abends.
Also wo hörst ganz du denn noch Musik? Machst du das beim Autofahren oder bist du jemand, der auch bewusst sich ein Konzertticket, konnten wir jetzt alle nicht, aber gerne sonst Konzerte besucht hat?
Autofahren ist ein interessantes Stichwort. Ich habe seit 30 Jahren kein Auto mehr und tatsächlich höre ich seitdem auch keine Radiosender mehr mit Musik, denn das ist der klassische Automoment. Manchmal, wenn wir Urlaub fahren oder ein Auto mieten, dann haben wir das noch.
Aber dann hörst du natürlich HR3, ist ja klar, ne?
Natürlich, immer wenn ich durch den hessischen Rundfunkgebiet dann durchfahre, HR3. Nein, ich höre Inforadios, ich höre wahnsinnig viel Deutschlandfunk. Musik höre ich, wenn ich mal im Flugzeug wieder bin, das ist auch weniger geworden, Gott sei Dank, da setze ich mir grundsätzlich Kopfhörer auf, weil es mich entspannt.
Und du hast aber deine Liebe zum Radio ein bisschen reaktiviert. Auf jeden Fall auf HR Info läuft dein neues Podcast-Format. Reden wir gleich drüber. Nur wir wissen ja, heute ist der Wahlsonntag. Wir wollen alle auch nochmal auffordern, natürlich die es noch nicht per Briefwahl gemacht haben, dann auch wählen zu gehen. Wo wirst du denn heute Abend um 18 Uhr sein, wenn die ersten Hochrechnungen dann kommen?
Ich werde ziemlich sicher, wenn der Flug aus Paris mich pünktlich zurückbringt, werde ich in dem Regionalzug vom Flughafen Schönefeld nach Berlin-Alexanderplatz sitzen.
Da habe ich dich neulich ziemlich gesehen sicher. Am
und
Flughafen.
Und das Blöde ist da, das muss man einmal sagen, das Blöde ist, dass da zwischendurch, ich kenne die Strecke nämlich, da ist nämlich zwischendurch überhaupt kein Empfang. Und das wird genau wahrscheinlich Punkt 18 Uhr, die erste Hochrechnung. Ich sehe es vor mir, mein Handy wird da sein. Ich denke, jetzt kriege ich die Zahlen und es... Und dann werde ich wieder eine halbe Stunde warten müssen. Mal gucken.
Ja, genau.
Du hast mich am Flughafen gesehen.
Ich habe dich neulich am Flughafen gesehen. Wir sind beide gelandet in Berlin, als dieser Bahnstreik war. Und vorne am Taxistand war irgendwie eine gefühlt 500 Meter lange Schlange mit ungefähr 800 Leuten. Ich war eine von denen. Und du bist auch relativ wütend mit Koffer und Sohn.
Das war nämlich das Problem. Es war 11 Uhr abends.
Ja, und ich stand da noch bis halb eins. Und ich dachte, du bist einfach schlau. Da ist bestimmt schon irgendein Taxi vorgebucht.
Oh. Weißt du, was... Ich wollte ein Taxi vorbuchen, hab's nicht bekommen, aber mein Mann fragt mich nicht, wo er den Fahrer aufgetan hat, aber der rief dann plötzlich an, nachdem ich wirklich ganz hinten in der Schlange stand und sagte, ich hab einen.
Ja, toll. Du hast einfach einen guten Mann. Ich dachte, meiner ist schon toll, aber deiner war in diesem Fall noch besser und vor allen Dingen Heimvorteil, weil der in Berlin war. Du hast ein neues Podcast-Format. Bei uns läuft es hier in Hessen auf HR Info. Hörst du selber sonst Podcasts? Bist du ein Podcast-Fan, weil du gerade gesagt hast, Serien ist nicht so dein Ding?
Nee, Serien im filmischen Bereich, weil die nicht zum Ende kommen. Podcasts sind was ganz anderes. Also wenn man sich dann einmal reingehört hat in eine Lieblingsstrecke, dann bleibt man natürlich auch dabei. Also doch, ich höre Podcasts. Ich höre, na gut, ich meine, ich weiß nicht, das kann man nicht Podcast nennen, aber Gabor Steingarts Produktionen höre ich tatsächlich viel. Also ich höre mich so ein bisschen quer durch, ab und zu mal noch eben alles, was im politischen Fach neu ist, also so einmal durchhören, was so passiert.
Aber man kommt eigentlich nicht mehr drum herum, weil viele, wie du ja auch sagst, jetzt für dein Genre wichtige politische Formate eben auch auf dem Markt sind und eine immer größere Relevanz auch bekommen, zusätzlich zu den Printmedien.
Das stimmt, man kommt nicht drum herum, aber es ist auch sehr, also zum Beispiel, was ich sehr gerne höre, ist Micky Beisenherz, der morgens schon mal die Schlagzeilen des Tages einsortiert. Apokalypse und Filterkaffee kann ich nur empfehlen, weil das auch nochmal ein anderer Blick ist auf die Themen, die ich zwar kenne, aber sie werden dann nochmal anders kommentiert. Also das zum Beispiel macht wirklich große Laune. Und was ich nicht so viel höre, sind diese Sachen, die ja extrem gut laufen, diese Crime, Blue Crime und solche Serien, das ist nicht so meins. Also ich bin tatsächlich, wenn ich Podcasts höre, möchte ich gerne dann doch informiert und auch auf den Punkt gebracht werden. Also das so ein bisschen nur rein unterhaltungsmäßiger rumhören ist nicht meins.
Dein Thema deiner Staffel war jetzt bei deinem Podcast Maischberger Macht. Du sprichst mit Menschen, die Macht suchen, gerne Macht hätten oder sie schon besitzen.
Alle drei, genau das ist der Punkt. Also wir haben uns diese Überschrift jetzt natürlich auch in der zweiten Staffel gewählt mit Blick auf den Wahlkampf, weil es doch tatsächlich so ist, dass wenn man etwas will, dass man da auch die gewissen Machtverhältnisse braucht, um es durchzusetzen. Und das ist für uns ein ganz guter roter Faden in jedem Gespräch. Und trotzdem kann man noch, wie jetzt zuletzt mit Kevin Kühnert, auch übers Outing reden und über solche persönlichen Fragen. Also das schließt sich nicht aus. Aber die Frage, was Macht ist, was Macht mit einem Macht? Und wer für seine Überzeugungen kämpft, das finde ich wahnsinnig spannend.
Dann begeben wir uns gleich auf die Spuren der Macht und deiner Gäste der zweiten Staffel. Sandra Maischberger ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
Sie ist verführerisch, sie ist gefährlich, sie kann gestalten und ist etwas für Menschen, die gerne Verantwortung tragen. Macht. Macht ist das Thema der neuen Podcast-Staffel von Sandra Maischberger. Willkommen im hr3 Sonntagstalk. Sandra Maischberger und ich sind im Gespräch bis 12 Uhr. Und Sandra, du triffst die Mächtigen, klar, in deinem Podcast, aber auch in deiner Fernsehsendung. Aber wo hast du denn selbst Macht?
Ich habe, glaube ich, keine Macht. Ich glaube, dass wir als Sendung eine gewisse Macht haben in der Auswahl der Gäste, die wir einladen. Dann muss man sich ja entscheiden. Du hast einmal die Woche Sendung, nimmst du jetzt die oder die andere Partei? Mit welchem Thema setzt du dich auseinander? Das ist von außen betrachtet sicherlich eine Medienmacht, die wir da haben. Aber ich empfinde das nicht als persönliche Macht. Persönliche Macht, wenn ich mich zu Hause mal gegen meine beiden Jungs da durchsetze, bin ich schon gut, finde ich. Aber passiert auch nicht so häufig.
Wie ist das denn eigentlich mit der Macht und dem Charakter? Verbessert er sich durch den Erfolg und die Macht oder radikalisiert er dessen unheimliche Seite? Das fragt man sich ja manchmal, ne?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne Menschen, die durch Macht komplett verdorben sind. Also sei es jetzt berufliche Macht, also die wurden Chef zum Beispiel und waren ab dem Moment unerträglich. Das zum Beispiel würde ich als Beispiel nennen für einen Fall, wo es einen verdirbt. Im politischen Feld gibt es Menschen, die durch den Machterhalt erst überhaupt anfangen, sichtbar und wirksam zu sein.
Hast du jemand Besonderes jetzt im Hinterkopf?
Na, Kevin Kühnert finde ich ein interessantes Beispiel. Eine Ausbildung hat er nicht, das Studium hat er abgebrochen. Er hat sich eben in der SPD engagiert und durch diese No-GroKo-Geschichte, die er als Juso-Chef gemacht hat und eben dann auch das Verhindern von Olaf Scholz als Parteivorsitzender, ist er auf eine Art und Weise sichtbar geworden. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es ihn verändert hat, diese Erfahrung, dass der doch derjenige ist, der manipulativ im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Interessant, wie er heute damit umgeht.
Wenn man jetzt den Podcast noch nicht kennt und möchte damit starten, gibt es eine Episode, mit der man beginnen sollte, um das Format etwas genauer kennenzulernen oder einfach bei Folge 1 beginnen?
Man kann sie alle durcheinander hören, weil es jedes Mal eben um diese persönlichen Fragen geht. Also wenn ich mit Kevin Kühnert rede, ist es natürlich anders als mit Urban Priol. Das ist der Gast jetzt an diesem Wochenende, kommt jetzt, glaube ich, bei euch jetzt dann heute
genau,
Nachmittag.
Genau, nach uns.
Genau, da, wir
muss
haben
man
am Freitag
kurz umschalten,
gesprochen.
Aber wir sind dann ja durch.
Genau, wir haben am Freitag gesprochen. Das ist nochmal eine andere Frage eben für einen Kabarettisten, eine solche Machtdefinition. Maya Göpel habe ich wahnsinnig gerne gesprochen. Das ist die Transformationsforscherin. Da geht es auch ganz viel um Ohnmacht. Also du weißt etwas, du berätst und es läuft doch ganz woanders hin. Oder Aminata Touré, das ist die erste schwarze Landtagsvizepräsidentin, die wir in Deutschland haben. Schleswig-Holstein, Grüne. Sehr spannende Biografie einfach auch. Und da auch nochmal die Frage tatsächlich, was machst du dann, wenn du plötzlich da für alle stellvertretend ein solches Amt bekommst? Also wie viel Verantwortung und wie viel Druck ist das dann auch?
Und das verändert, also glaube ich, schon eine Persönlichkeit. Gerade in einer so medialen Welt, wo ja jeder in jeder Sekunde auf dich auch reagieren kann. Also wer sucht denn die Macht? Stellst du da etwas fest von den Menschen, die du interviewst hast, dass die alle etwas mitbringen in dieser Suche? Es ist ja kein Zufall.
Nein, es ist kein Zufall. Aber es ist trotzdem schwierig. Also beispielsweise, ich hatte ja Jürgen Todenhöfer, der jetzt Macht sucht. Der möchte jetzt unbedingt heute
Kanzler
Abend
werden.
Er möchte Kanzler werden. Ich sehe es ein bisschen skeptischer als er, seine Erfolgsaussichten. Aber der zum Beispiel hat einen ganz anderen Griff und auch eine Willenskraft dahinter. Und man fragt sich trotzdem, warum macht er das? Also ist er das oder hat er wirklich einen inhaltlichen Impetus? Ganz anders Markus Söder, der auch im Podcast war, der ist offensichtlich mit Macht auf die Welt gekommen oder mit dem Anspruch, Macht ausüben zu wollen. Der ist auf eine gewisse Art und Weise lässiger heute, aber er ist unfassbar ehrgeizig immer noch.
Na gut, die tiefe Wunde muss ja jetzt auch erstmal wieder heilen bei ihm.
Das wird ein bisschen dauern. 18:01 werden wir schauen, was die CSU macht heute Abend. Wenn Herr Laschet es nicht bringt, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wild.
Aber dieses Gefühl, das wird ja vielen die Macht oder ein machtvolles Amt dann tatsächlich ausüben. Natürlich auf der einen Seite auch die Verantwortung tragen, aber denen wird ja oft vorgeworfen, Macht verhindert die Fähigkeit, je länger du in einer Machtposition bist, überhaupt noch anderen zuzuhören. Stellst du fest, sie sind doch eben offen oder haben sie noch ein kritisches Umfeld, auch jemand, mit dem man auch auf eine Denkreise noch gehen kann? Oder ist man dann auch ziemlich alleine dann in einer Machtposition?
Das ist auch sehr individuell. Also da gibt es Menschen, die sich bis quasi noch im hohen Alter, sage ich jetzt mal, beraten lassen oder... Auch da wieder Helmut Schmidt fand ich interessant. Er sagt immer, wenn ich eine Sache selber nicht durchdrungen habe, dann suche ich mir den Rat von jemand anderen, der es hat und dessen Urteilsvermögen ich vertraue. Also da ist eine große Offenheit gewesen noch bis zum Schluss, auch wenn er seine Position nicht mehr so radikal verändert hat. Und dann gibt es aber auch natürlich den Fall, den man auch sieht, Menschen, die sich sozusagen dann wirklich mehr oder weniger einbetonieren und überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Das passiert, glaube ich, beides und hängt so ein bisschen davon ab, wie kritikfähig ist jemand. Mhm. Also bist du in der Lage, jemanden neben dir zu ertragen, der dir auch zwischendurch sagt, weißt du, das, was du da gemacht hast, war wirklich, wirklich scheiße. Oder tickst du eher so, dass du sagst, ich brauche jetzt immer nur die Zustimmung und das Schulterklopfen, weil ich sonst den Druck gar nicht standhalte. Das ist auch wieder sehr individuell.
Gleich geht's weiter mit Sandra und jetzt erstmal die Red Hot Chili Peppers. Sie ist eine der Fernsehmoderatoren, wenn es um Politik geht. Und seit einiger Zeit hat sie aber auch für sich entdeckt, dass das Hören manchmal noch mehr bringt als das Sehen. Wissen wir bei HR3 und hier im Sonntagstalk natürlich alle schon lange. Sandra Maischberger ist heute mein Gast. Neben Fernsehen, jetzt auch Podcast. Hat das deine Arbeit, Sandra, nochmal verändert?
Absolut. Also teils, teils. Wenn ich Glück habe, dann sitze ich tatsächlich in dem ganz kleines Hinterhofstudio im Berlin Prenzlauer Berg, um das mal zu sagen. Das machen zwei junge Männer. Und wenn ich da dann sitzen kann und mein Gegenüber habe, finde ich es natürlich toll. Aber es ist für mich, ich habe Radio auch immer deshalb so geliebt, weil es einfach eine irrsinnige Intensität hat, wenn man nur hört. Mhm. Da passiert nochmal was anderes. Und auch
und du
die
merkst
Gespräche,
die Nuancen, du merkst die Stimmung auch übers Ohr. Das finde ich ja immer ganz erstaunlich.
Ich finde, genau das ist es. Und man hört jemanden lächeln. Das finde ich immer interessant, dass man solche, also selbst wenn du nicht lachst dabei, aber du hörst es an der Stimme. Und ich finde, Pausen kriegen eine ganz andere Bedeutung und Tonlagen. Ich mag eigentlich beides. Ein bisschen lieber tatsächlich, wenn ich sie vor mir habe, weil ich dann auch die Mimik noch dabei habe. Aber ich bin auch beim Hören ziemlich gut.
Wenn du jetzt mit dem Podcast beginnst, brauchtest du einfach nochmal eine andere Herausforderung? Oder gibt es so viele spannende Menschen, von denen du dachtest, die muss ich auch noch in den Podcast packen, wenn sie nicht in meine Sendung kommen können? Denn das Reden, das Auseinandersetzen, das Diskutieren, das ist ja deine Leidenschaft.
Das stimmt. Eigentlich hat mich am allermeisten die Zeit, also dass man mehr Zeit hat für jemanden, mit jemanden, das hat mich am allermeisten gelockt. Und natürlich auch, dass es gemessen an dem, was man für eine Sendung technisch aufbieten muss, für eine Fernsehsendung, ist es einfach so angenehm, entspannt, untechnisch, auch wenn man ein Mikrofon braucht und eine Leitung, aber trotzdem ist es sehr, sehr einfach herzustellen. Und man muss sich nicht schminken vorher und sich irgendwie schick machen für eine große Bühne.
Denkst du noch drüber nach, was du anziehst in der Sendung?
Klamotten? Echt? Nee, das nicht. Das nicht. Es ist einfach nur so, dass ich eigentlich jede Woche was Neues anziehen soll oder müsste. Ich habe so überhaupt keine Lust dazu, mir das immer... Ich habe eine ganz tolle Stylistin, also Seti. Seti geht auch wirklich für mich ein kaufen, weil ich es nicht mag. Die geht also los und holt dann irgendwie so einmal im halben Jahr Klamotten. Die zahle ich natürlich,
und die hängen dann da in deiner Garderobe und
die hängen bei mir zu Hause.
Die
hängen bei mir zu Hause. Aber dann kommt immer der Moment, Dienstag nachts um Mitternacht, wenn ich fertig bin mit der Vorbereitung. Ah, blöd, ich habe vergessen, was ziehe ich denn morgen an? Meistens reise ich ja dann nach Köln und dann muss ich das noch zusammenpacken. Ich hasse es.
Warum?
Also deswegen, Radio ist toll.
Ja.
Ich kann einfach
Es gibt
sitzen,
ja viele Kollegen, die den Schwerpunkt dann auf das Äußere legen. Bei dir ist es der Inhalt und ich glaube, am Ende fährt man damit dann doch tatsächlich auch besser.
Ich habe tatsächlich einen Moment lang Angela Merkel mir zum Vorbild genommen. Also nimm doch einfach mal einfach immer so eine Outfit. Also ich habe ein blaues T-Shirt und eine blaue Hose und darüber ziehe ich dann unterschiedlich farbige Sakkos an. Damit komme ich meistens ganz gut durch.
Kleider und Röcke? Nicht so dein Ding, ne?
Ja, mache ich eigentlich ganz gerne privat. In der Sendung ist es immer ein bisschen schwierig, weil man dann doch immer drauf achtet, ist jetzt das Bein zu weit draußen, ist der Rock zu kurz und man fängt an, so ein bisschen an sich rumzuziehen und das lenkt mich ab.
Ja, also manchmal dann ist man schon nicht mehr bei den Inhalten, wenn man anfängt, am Kleid rumzuzuppeln.
Genau so ist es.
Wann beginnt ihr denn mit der Planung einer Sendung? Du sagst gerade, Dienstagabend sind dann die Fragen, die Moderation, der Ablauf dann fertig. Wann beginnt die Planung? Wann ist die heiße Phase für die Sendung?
Also sehr unterschiedlich, wenn man Bill Gates interviewen will, so wie wir es auch in diesem letzten Jahr gemacht haben, muss man das natürlich langfristig planen. Und im Unterschied dazu kann es einfach passieren, am Sendetag selber noch, dass etwas passiert und dann schmeißt man die Planung über den Haufen und lädt lieber einen neuen ein und hoffentlich kommt der oder die oder wird geschaltet und dann muss man sich kurzfristig überlegen, was sind die wichtigsten Fragen. Mhm. Also, aber in aller Regel ist es so, dass wir am Montag im Prinzip, wie wir so schön sagen, den Sack zumachen. Also nochmal gucken, was sind die wirklich wichtigen Themen der Woche. Am Donnerstag, Freitag haben wir schon mal eingeladen, geplant, aber so richtig wissen kann man es erst am Montag und dann legen wir es dann fest und sagen, gut, das sind unsere Themen, das sind unsere Gäste und dann kommt eine sehr intensive Vorbereitungszeit für die Fragen. Die nimmt eigentlich den ganzen Dienstag und einen großen Teil des Mittwochs noch in Anspruch.
Also Dienstag weiß man, darf man dich eigentlich nicht großartig stören. Und wenn dann noch ein Hochwasser reinkommt, habt ihr irgendwo noch eine Hintertür für Katastrophen, für Notfälle, für so etwas, dass man es dann auch wieder über den Haufen schmeißen kann?
Genau. Also die Sendung wird bis zum Start der Sendung dann, also meistens zeichnen wir auf ein bisschen früher, so gegen 9, weil es einfach verdammt spät ist, um 22:45 live zu senden bis Mitternacht. Aber manchmal gibt es auch so Themenlagen, da sind wir natürlich live. Mhm. Und klar, schmeißen wir alles noch über den Haufen.
Magst du lieber live oder denkst du, ach, das bin ich eigentlich schon müde?
Also ich mag live on tape. Das heißt, ich möchte nicht, dass eine Sendung unterbrochen wird, weil jetzt irgendwie jemand hustet oder aus dem Raum rausgeht, sondern nee, wir tun so, als ob es live ist und wir schneiden danach dann auch nicht. Das mag ich schon gern. Ich hätte lieber eine ganz, ganz Live-Sendung, aber wie gesagt, es ist wirklich spät am Abend, auch für viele Gäste. Du merkst dann einfach schon, es gibt so einen biologischen Kurvenabfall, so kurz vor 12 oder halb 12.
Gut, die haben ja auch als Politiker dann und Politikerinnen oder je nachdem, wie ihr die Sendung besetzt, dann auch einen langen Arbeitstag schon hinter sich.
Absolut.
Und die Konzentrationsfähigkeit auch bei dir muss ja, die Fahne muss hochgehalten werden, ja, da erwarten ja dann auch alle viel, der Druck ist hoch. Wir reden gleich drüber. Was macht für Sandra Maischberger eigentlich eine gute Talkshow aus? Freue mich. Bis gleich.
Angela Merkel war ihr Gast, Gerhard Schröder und Altkanzler Helmut Schmidt auch. Sandra Maischberger ist erfahren im Umgang mit den Mächtigsten dieses Landes, mit denen, die gelernt haben, in Interviews sich durchzusetzen. Und trotzdem ist sie jede Woche wieder am Start, stellt sich der Herausforderung und versucht, Politikern und Politikerinnen mehr zu entlocken als Sätze aus dem Wahlprogramm. Sandra, was macht denn für dich eine richtig gute Talkshow aus?
Oje, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, eine Talkshow ist nicht theoriefähig. Also für ihn war es dann gelungen, wenn etwas passiert, was unvorhergesehen ist. Das ist sicherlich ein Element, dass man etwas Überraschendes dann auch für unsere Zuschauerschaft schafft. Aber für mich ist tatsächlich immer das Ziel gewesen, Aufklärung, also wirklich im klassischen Sinne aufklärend. Und das kann vieles sein. Das kann natürlich im Informationsbereich aufklärend sein. Es kann aber auch ein biografischer Moment sein, wo jemand, der vor dem Fernseher sitzt, sagt, ach, guck mal, der hat das so gemacht. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Also wenn es in die Richtung geht, dass ich das Gefühl habe, es gibt zumindest einen Moment in der Sendung, der Neues beim Zuschauenden bringt, dann habe ich das Gefühl, wir haben gewonnen.
Das stelle ich mir sehr schwer vor, denn wann erwischt man mal einen authentischen Moment? Also wenn man danach sucht und fragt und gräbt, ein bisschen auch danach jagt. Denn mittlerweile wissen wir alle, Sie haben Pressesprecher, es gibt Presseagenturen, das gilt ja jetzt nicht nur für die Kanzlerinnenkandidaten, sondern eben auch sonst für Politiker. Es gibt dann Assistenten und Referenten, die auch was fragen wollen vorher oder nochmal Themen abstecken wollen. Wo bleibt da dieser authentische oder dieser doch dann vielleicht persönliche Moment?
Also ich finde, dass wir es häufig schaffen, gerade in den Zweiergesprächen, weil auch die Situation, dass jemand nicht antwortet, darüber nochmal zu reden, warum da jetzt nichts kommt, das kann ja auch manchmal humorvoll sein. Also es ist ja nicht immer nur bierernst. Ich habe da schon immer wieder mal die Momente, das heißt nicht, dass ich immer die Antworten kriege, von denen ich glaube, dass ich sie haben möchte. Aber die Art und Weise, wie sich jemand zum Beispiel drumherum windet, könnte ein solcher Moment sein. Vor der Wahl haben wir häufig das Duell wieder installiert. Also zwei Personen, zwei unterschiedlicher Parteien sitzen sich gegenüber. Und ich muss sagen, da passiert unheimlich viel, was ich so nicht erwartet habe. Also bis hin auch zu Peinlichkeiten. Mir ist nämlich neulich zum Beispiel kein Gedicht eingefallen, oder jedenfalls ich wusste von dem Gedicht, was Herrn Chrupalla nicht eingefallen ist, wie es dann wirklich wörtlich weitergeht. Aber trotzdem ist das ein Moment, der wie so ein Vorhang aufmacht. Und zwar auf uns alle. Das war ja das Interessante. Nicht nur auf Herrn Chrupalla, sondern auch auf mich, auf unsere Sendung da. Das ist gut.
Es
ist
und
gut,
was heißt das Dinge für dich? Passieren. Genau, wenn dieses Unvorhersehbare dann doch passiert, etwas, was ganz plötzlich ist oder spontan ist, das heißt dann ja auch für dich, dich von den vorgegebenen Fragen, von der Redaktionsarbeit auch dann zu lösen und das als Herausforderung zu sehen? Oder ist das etwas, was dich noch einschüchtert nach so vielen Jahren? Oder magst du das genau diesen Augenblick?
Ich glaube, dass wir alle hoffen, dass es diese Augenblicke gibt. Wir haben die Sendung ja auch ziemlich verändert nochmal, weil du gerade vorhin sagtest, wann wir damit in der ARD auf Sendung gegangen sind. Das stimmt, das ist schon ziemlich lang her, aber wir haben sie vor anderthalb Jahren nochmal komplett neu erfunden, indem wir eben uns konzentrieren im Gespräch, indem wir dieses Panel haben, der Beobachter, der Meinungsgeber. Und ich bin total motiviert gerade, weil es in diesen drei unterschiedlichen Formen immer, fast immer gelingt, eben auch nochmal eine Herausforderung für mich selber und für die Redaktion zu finden. Also wir haben unsere Routine, unsere Komfortzone, wie man so schön sagt, komplett verlassen. Und es ist echt anstrengend geworden, weil wir auch so unheimlich viele Details auch recherchieren und nachfragen. Aber es ist wahnsinnig motivierend. Also ich bin da gerade sehr zufrieden mit der Situation.
Geschieht das auch eben immer wieder mit einem Auge, auch auf Blick auf die Konkurrenz? Es gibt ja nun den Kollegen Plassberg, es gibt Will, es gibt Lanz, der im Laufe der letzten Jahre immer politischer geworden ist, auch gerade in Corona-Zeiten nochmal. Es gibt Illner, okay, Beckmann ist jetzt raus, aber es gibt ja auch in den dritten Programmen dann nochmal Politformate. Ist es wichtig, sich auch zu verändern oder ist es wichtig für den Zuschauer oder für die Zuschauerin auch eben genau das zu bieten, was sie erwarten?
Also für uns war es wichtig, dass wir uns verändern, weil wir tatsächlich auch innerhalb der ARD irgendwann mal das Gefühl hatten, eigentlich machen wir alle etwas Ähnliches. Wir suchen das eine Thema der Woche und versuchen es kontrovers zu diskutieren. Und das führte dazu, dass viele der Sendungen einfach dann sehr austauschbar plötzlich aussahen, auch wenn sie es nicht sind. Aber trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, nee, es wäre gut, da was anderes hinzusetzen. Und was den Kollegen Lanz angeht, gegen den sende ich ja quasi an, der ist sehr, sehr stark geworden. Eigentlich seit der Flüchtlingskrise beobachten wir, dass er eben auch politisch geworden worden ist. Und gegen den dann mit seinem verlässlichen 3-Abende-die-Woche-Angebot anzusenden, ist herausfordernd für mich. Aber eben, ich bin ja dann doch im sportlichen Wettbewerb immer gerne. Also ich nehme es als Herausforderung, eben da den einen oder anderen Zuschauer wieder abzujagen, den wir zwischenzeitlich verloren hatten. Das motiviert mich auch. Nein, ich finde es gut, wenn man immer wieder auch das Feedback des Publikums ernst nimmt. Mhm. Und das war eindeutig. Macht doch nicht immer alle das Gleiche. Mhm.
Dann werfen wir doch noch mal gleich einen Blick aufs Publikum, denn ansonsten kennst du sie ja alle. Merz, Söder, Laschet, Baerbock, Scholz, Lauterbach. Du hast sie alle, ja? Heute habe ich dich und darüber freue ich mich sehr. Gleich mehr mit Sandra Maischberger und Bärbel Schäfer.
Nickelback. Ob die gerne politische Talkshows gucken, das weiß ich nicht. Aber für viele von uns sind sie ja sehr interessant. Aber einige von uns sagen, ach Mensch, da sitzen ja immer die gleichen Vertreter, die wir alle irgendwann mal gewählt haben. Und die sagen vielleicht immer die gleichen Sachen. Zu Gast bei mir im hr3 Sonntagstalk ist heute eine Frau. Sie versucht immer wieder, gegen die Gleichförmigkeit der Gäste anzukämpfen. Und gehört eben auch zu denen, ja, die eine von vielen politischen Talkshows moderiert. Sandra Maischberger. Was sagst du denn zu solchen Kritiken? Oh, da sitzen immer die gleichen Leute.
Naja, es stimmt zum Teil natürlich. Also gerade Corona hat es ja gezeigt. Corona war der Moment der Exekutive. Das heißt, da haben wir natürlich die Handelnden gefragt. Und das sind halt dann doch immer die gleichen Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen. Und dazu gab es dann eine Handvoll Wissenschaftler, Virologen, Modellrechner. Und natürlich, weil es sich von Woche zu Woche nochmal so auch verändert hat und weil wir alle damit, es hat ja alle unsere Lebensbereiche letztlich betroffen, also haben wir dann doch tendenziell da durchaus immer mal wieder die gleichen Gesichter eingeladen. Trotzdem glaube ich, es lässt sich vertreten und vor allem mit Blick auf die, wenn man es mal so sagen möchte, Quoten. Karl Lauterbach ist ja das beste Beispiel, der konnte ja in einer Woche in 4 Sendungen sitzen und 4-mal haben ihm die Leute zugeschaut. Also es ist echt unfassbar.
Weil das heißt, er ein besonderer Typ ist, weil er einen Wiedererkennungswert hat, weil er inhaltlich stark ist oder warum?
Weil der als Alleinstellungsmerkmal die beiden Welten, die da miteinander im Disput standen, in sich vereinte. Nämlich einerseits die Wissenschaft, er hat Epidemiologie eben studiert und die Politik, die quasi aus den wissenschaftlichen Ratschlägen handeln muss. Und er war das in Personalunion. Das heißt, er konnte immer aus beiden Welten. Und deswegen, glaube ich, hat man ihm zugehört. Vielleicht zunehmend kritisch, weil man dann eben auch das Gefühl hatte, Moment, aber vielleicht muss man jetzt dann doch mal ein bisschen weniger von dieser Alarmstimmung rüberbringen. Trotzdem, was er sagte, hat Hand und Fuß gehabt und man konnte sich auch mit ihm streiten. Wir haben auch mal ihn gemeinsam mit Herrn Streeck, das ist der andere Virologe, eingeladen und das fanden wir sehr erhellend.
Ja, genau. Und Streit, ist das erwünscht oder will man eher den moderaten Ton?
Ich bin immer für Auseinandersetzung und auch Streit. Er muss aber bitte im Rahmen, ich sag mal, der höflichen Umgangsformen, mit denen wir alle erzogen worden sind, bleiben. Das ist das, was ich am liebsten habe. Also mir ist schon wichtig, dass ich da mit jemandem sitze im Studio, von dem ich das Gefühl habe, der sagt das jetzt nicht nur, weil es sein Parteiprogramm ist, sondern der vertritt diese Haltung auch. Der streitet für das, was er für richtig hält. So, das ist Leidenschaft. Und da zwei leidenschaftliche Diskutanten zu haben, ist fantastisch. Aber zwei Streithanseln, die sich einfach nur in Lautstärke oder in Unflätigkeit überbieten wollen, das macht keinen Spaß.
Haben sich denn die Politiker und die Persönlichkeiten von Politikern, die du ja jetzt auch schon so lange beruflich begleitest, haben die sich denn verändert? Sind sie runtergeschliffen? Gibt es weniger mit Ecken und Kanten oder stimmt das gar nicht?
Also ich glaube, der eigentliche Bruch ist eine biografische Veränderung. Also die Generation, die den Krieg noch erlebt hatte, zum Teil auch ja noch teilgenommen hat, so wie eben Helmut Schmidt, oder die Generation, die nach dem Krieg, die Aufbaugeneration, die hatten nochmal einen anderen Horizont. Interessanterweise finde ich, dass die politischen Spitzenkräfte aus dem Osten Deutschlands, aus den neuen Bundesländern, die haben für mich auch immer mal wieder genau so etwas, was man so sagt, ja, wo ist denn die Persönlichkeit, weil die mussten sich ja definieren. Mhm. Die hatten in der Diktatur sich einen Platz zu finden und die haben nochmal eine andere Kantigkeit. Das finde ich schon, dass man das nochmal, wenn man es überhaupt generalisieren wollte, würde
man
es daran sehen.
Kann man gar nicht, aber es ist ja immer wieder dieses Thema, alle sind sich ähnlich oder jeder versucht dann eben parteipolitisch zu argumentieren. Ich sehe das auch nicht so. Klar, wir wissen es alle, manchmal sind es sehr viele Details, manchmal ist es eben auch Fachwissen. Es sind in einem relativ kurzen Sendezeit ja sehr, sehr viele Informationen, die auch reingepackt werden müssen. Und das eben noch so, dass man den Zuschauer zu einer späten Stunde auch erreicht. Also man muss ja auch sehr, sehr viel schaffen in einem engen Zeitfenster. Das ist ja eigentlich gar nicht zu erfüllen. Ein lebendiger Streit, ein authentischer Moment, alle Informationen, eine gute Besetzung und wie ist das zu schaffen?
Das ist so. Also wir geben unser Bestes. Die Rückmeldungen sind im Moment doch überwiegend positiv. Ich gehe natürlich immer aus so einer Sendung raus und weiß immer, was nicht funktioniert hat. Oder
bist du da besonders selbstkritisch?
Also ich weiß nicht, ob ich besonders selbstkritisch bin, aber ich bin schon mal ziemlich selbstkritisch. Mhm. Also dass ich zufrieden bin mit einer Sendung oder gar glücklich, das kommt echt selten vor.
Wann war das letzte Mal,
dass du rausgehst? Gar nicht sagen.
Okay, und wie lange schleppst du das noch mit, wenn du spätestens zu Hause dann bist und nochmal Kühlschrank aufmachst oder irgendwie nochmal duscht oder so, dann sagst du, jetzt ist auch gut, wann lässt du eine Sendung los?
Das kommt drauf an, wie sie war. Also wenn sie so war, dass ich mich für einen Moment geschämt habe zum Beispiel, dann dauert es echt lang. Dann schleppe ich das auch noch einen Tag lang mit mir rum. Der Vorteil ist, nächste Woche die nächste Sendung, da kann man es dann wieder besser machen.
Aber wäre ein Charmoment aus deiner Sicht?
Ich habe es ja gerade schon vorhin erwähnt. Es gab einfach ein Duell mit Tino Chrupalla von der AfD und Marco Buschmann von der FDP. Und da ging es nochmal um die Frage dieses Gedichts. Ein Kinderreporter hatte den Chrupalla mit den Gedichten irgendwie quasi einmal dahingestellt. Gebracht und dann war plötzlich Heinrich Heine im Raum. Ich wusste ja den Inhalt des Gedichtes, aber ich konnte schon in der Schule keine Gedichte wirklich gut aufsagen, weil mein Gedächtnis für Witze, Gedichte und alles, was man eben hintereinander in einer bestimmten Form sagen muss, nicht taugt aus irgendwelchen Gründen. Und dafür habe ich mich einfach geschämt. Und das habe ich mitgenommen und bin es auch den ganzen nächsten Tag nicht so richtig losgeworden. Es war trotzdem ein interessanter Moment, weil sich an diesem Moment, der mir selber unangenehm war, trotzdem etwas entspannt hat, das weiterging über die Sendung hinaus. Und das wäre auch noch ein Ziel. Also du sendest am Abend, aber es wäre schon auch gut, wenn es sozusagen ein Gespräch anstößt, ein Thema ist, vielleicht noch bis in den nächsten Tag oder vielleicht noch eine Woche hinein. Das ist natürlich toll.
Also wir haben uns vorgenommen, jede Woche ein neues Gedicht zu lernen. Das habe ich aus dieser Situation von deiner Sendung mitgenommen.
Übrigens Songtexte ganz gut. Also immer wenn Gedichte quasi musikalisch und dann kann ich es mir merken.
Nee, Sandra. Wir wollen ein Gedicht. Du bist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk und Charme, ja, ist wahrscheinlich das falsche Gefühl, wenn man auf Anhieb kein Gedicht von Heinrich Heine auswendig kann, aber wir können ja alle nochmal üben an diesem Sonntag. Wake me up geht für alle Langschläfer heute. Avicii featuring Aloy Black. Bis gleich. Heute um 6, da sind natürlich noch nicht alle Stimmen ausgezählt, ist ja klar. Die Wahllokale schließen, es gibt die ersten Hochrechnungen und dann so gibt es natürlich auch die ersten Gewinner und die ersten Verlierer, Jubelnde und Geknickte. Sandra Maischberger ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Top-Politikjournalistin, hast du eigentlich mit Verlierern Mitleid?
Nee, also Mitleid ist, glaube ich, das letzte Gefühl, was mir einfallen würde. Manchmal hat man Mitleid mit so tragischen Figuren, weiß ich nicht, Martin Schulz, der dann am Ende gar nichts mehr ist. Aber du, wer weiß, lass uns doch mal sehen, was am Abend jetzt passiert und wer wann wie vor die Kameras tritt. Vielleicht gibt es da den Überraschungsmoment, dass man Mitleid bekommt.
Mal gucken. Wirst du denn häufig eigentlich gefragt, hey, was willst du denn, Sandra?
Nein, komischerweise. Ich wundere mich selber, weil ich frage ja indiskreterweise wirklich jeden, der mir über den Weg läuft und kriege natürlich keine Antworten. Ich bin selber nicht gefragt worden. Keine Ahnung, warum.
Die Journalisten stehen immer wieder auch in der Kritik. Was für Informationen senden wir? Ist das alles auch hundertprozentig genau recherchiert? Ist das vielleicht Fake? Das ist ein Wort, mit dem wir auch immer wieder konfrontiert werden. Du hast gesagt, dir ist in deiner journalistischen Arbeit Aufklärung wichtig. Aufklärung auch für die Öffentlich-Rechtlichen und im Sinne der Öffentlich-Rechtlichen. Und trotzdem ist ja jeder auch in seiner Blase an Informationen, wo er die Informationen hernimmt. Was antworten wir den Kritikern der Öffentlich-Rechtlichen?
Ich glaube schon, dass gerade jetzt auch in Corona-Zeiten doch nochmal auch deutlich geworden ist, dass es eben so eine Institution, die es schafft, weil sie sich selbst verpflichtet, dann doch zu hinterfragen, was man sendet, dass wir doch wirklich ein erhebliches Maß an Aufklärung haben beitragen können. Ich kann es aber auch ehrlich gesagt nur von meinem Bereich beantworten. Früher zum Beispiel sind wir in Talkshows gegangen und ich mache das ja jetzt sehr lange. Und es war klar, es ist gesprochenes Wort, es ist vielleicht nicht präzise, da sagt mal jemand etwas und das ist vielleicht nicht ganz wahr.
Ohne Faktencheck haben die das damals
genau,
gesagt.
Genau, wir haben früher ohne Faktencheck gearbeitet, weil wir alle das Gefühl hatten, ja gut, dann das versendet sich irgendwie oder das kann man beim nächsten Mal vielleicht nochmal richtig stellen. Aber das hat sich fundamental geändert, weil wir in Zeiten von Fake News sind und weil eben auch auch die politische Lüge, sage ich jetzt mal, nochmal wieder Raum gegriffen hat. Ziemlich deutlich zu sehen, nicht bei uns Gott sei Dank, sondern zum Beispiel mit Blick in die Vereinigten Staaten. Also da gab es einen Präsidenten, der einfach jeden Tag gelogen hat, jeden einzelnen Tag. So, und was machen wir damit? Für meine Arbeit kann ich nur sagen, dass mein Anspruch ist, alles, was ich sage, was faktisch ist, muss stimmen. Und das heißt, dass wir uns wirklich in der Vorbereitung zur Sendung, und deswegen ist es nochmal anstrengender geworden, wirklich alles doppelt checken. Wir prüfen Informationen, die in Zeitungen stehen, nach. Wir prüfen, ob ein Zitat wirklich so gefallen ist oder in einem anderen Kontext. Wir gucken, ob die Person X in der Biografie nochmal etwas hat, was gerade nicht im Vordergrund steht.
Also, und du musst dich dann auf Kollegen und Kolleginnen verlassen. Du kannst ja nicht immer alles auch selber checken. Gelingt dir das?
Nein, mein Team ist fantastisch. Und ich weiß also immer, wenn ich sage, das müssen wir nochmal nachgucken, stimmt das denn so? Und wenn da eine Antwort kommt, die stimmt. Die stimmt einfach. Manchmal kann es trotzdem passieren, dass wir uns irren. Deswegen haben wir dann auch den Faktencheck oder um nochmal eine Situation aufzulösen, die man in der Sendung nicht auflösen kann. Aber tatsächlich nehmen wir es wahnsinnig ernst. Und das, glaube ich, ist schon eine Qualität, die im Öffentlich-Rechtlichen gesetzt ist. Wir sollten es auch tun. Wir sind gut genug bezahlt dafür, also wirklich ausgestattet, im Vergleich zu zum Beispiel Kollegen, die im Online-Bereich arbeiten müssen und das Geld nicht bekommen, um da nochmal eben einen Faktencheck zu machen, weil sie die Zeit dazu dann nicht haben. Mhm. Also ich glaube, das ist unsere Verantwortung. Ich finde, dass wir ihr im Großen und Ganzen gerecht werden. Und dann gibt es noch so Fragen der politischen Haltung und ob man irgendwie befangen ist in der Wertung. Aber erstmal in der Sache der Informationen habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich wirklich verlässlich
sind. Wenn wir nochmal auf einige Kollegen der ARD schauen, von den Tagesthemen oder auch von der Tagesschau, da haben ja private Sender jetzt ganz schön gewildert. Kannst du das verstehen? So ein Wechsel?
Na, ich bin ja selber permanent hin und her gewechselt. Mhm. Also ich habe beim Bayerischen Rundfunk im Radio angefangen, war dann bei Tele5 im Fernsehen, war dann beim Bayerischen Fernsehen, bin dann zu Sat.1 gegangen, habe Talk im Turm moderiert mit Erich Böhme, eine der ersten politischen Talkshows überhaupt, genau. Also eine der politischsten Sendungen habe ich bei NTV gemacht, eine tägliche Interviewsendung. NTV ist ein Privatsender. Das heißt, für mich ist privat, öffentlich-rechtlich nicht sehr der Kontrast, sondern die Frage, wie wird die Arbeit da gemacht? Also, wenn ich mir jetzt ansehe, zum Beispiel das Triell, das Linda Zervakis gemacht hat auf ProSieben, eigentlich eine ARD-Frau, die eben aber jetzt die Möglichkeit hatte, da etwas anderes zu machen. Ich verstehe den Ärger der öffentlich-rechtlichen Kollegen, dass man sie verliert, aber sie hat einfach einen wirklich guten Job gemacht. Also, sagen wir es mal so, es ist mir lieber, wir haben eine wirklich fundamental gut ausgebildete Journalistin auf ProSieben, die da Politik moderiert, als jemand, der letztlich dann, weiß ich nicht, aus dem Hintergrund Unterhaltung kommt und auch mal eine politische Frage stellt. Mhm. Deswegen, ich sehe die Abgrenzung nicht so sehr. Die Arbeit muss stimmen, möglichst auf allen Sendern. Mir wäre es auch recht, wenn im Online-Bereich oder da, wo die Bild-Zeitung ist, dann auch alles stimmt. Aber das kann man sich ja nur wünschen. Aber das ist mein Fokus.
Genau. Kannst du denn eigentlich Urlaub noch machen ohne WLAN und ohne unruhig zu werden? Oder bist du eben jemand, der jeden Tag auch gucken muss, was passiert auf dieser Welt?
Ich suche Urlaubsplätze, wo es kein WLAN und Netz gibt, aber nicht wegen mir, sondern wegen meiner beiden Jungs, also meinem Mann und meinem Sohn.
Okay, damit die mal detoxen.
Ich kann das extrem gut. Ich lese auch gerne Bücher, man glaubt's nicht, mit Papier.
Verrückt.
Und das ist, je weniger ich abgelenkt bin durch online, desto besser.
Da sind wir ja schon zwei und wir machen auch noch weiter. Letzten Fragenhagel musst du noch überstehen. Ich glaube, das schaffst du ganz gut.
Fragenhagel.
Ja, das wirst du gut hinkriegen, liebe Sandra Maischberger, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk.
Egal wie die Bundestagswahl heute ausgeht, Angela Merkel tritt ab. Sie war so lange Regierungschefin in unserem Land wie niemand vor ihr. Sandra Maischberger, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, moderiert schon länger, als Merkel regiert hat. Liebe Sandra, was bleibt denn für dich als politische Journalistin das Fazit von der Regierungszeit Angela Merkels?
Das ist eine interessante Frage. Übrigens, es gibt Beobachter, die sagen, es könnte durchaus sein, dass sie bis zum März hin regieren muss, bis nämlich eine Koalition gefunden ist. Bleibt sie ja quasi federführend oder stellvertretend im Amt. Also, Angela Merkel ist ein Phänomen für mich.
Inwiefern?
Was bleibt von ihr? Ich glaube, sie hat sozusagen in einer krisenhaften Zeit den Menschen das Gefühl gegeben, ihr könnt euer Leben leben, ich kümmere mich schon um die Krise. Das ist, glaube ich, sozusagen, also sie ist sehr ein Kind dieser Zeit, auch eine Kanzlerin dieser Zeit, eine sehr zeitgemäße Kanzlerin im Krisenmodus. Ich glaube, das wird von ihr bleiben. Auf den Entscheidungsebenen wird etwas Unsicherheit, glaube ich, bleiben. Man verbindet mit ihr zum Beispiel den Atomausstieg. Und gerade mit einer Regierung, mit einer Partei,
Fukushima,
die hier,
ne?
Genau, aber die sind ins Amt gekommen und haben erst einmal den Atomausstieg der rot-grünen Regierung abgewickelt und haben die Atomkraft wieder installiert. Und ein paar Monate später, bam, ist es weg. Also das sind so erratische Entscheidungen, die immer eben auch mit dieser Kanzlerin sich verbinden, dass sie sehr stark, so sehe ich das, stimmungsmäßig häufig agiert hat. Und dass man deshalb nicht so ganz genau weiß, was ist denn eigentlich ihr politisches Projekt? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es mir gelingen würde, diese Frage so mit zwei dürren Sätzen zu beantworten. Ich wüsste es nicht so genau.
Bleibt denn, wenn man so einen Machtmenschen eben auch tatsächlich interviewt, auch immer ein Augenblick für einen persönlichen Moment?
Nein, aber sie hat ja manchmal Hintergrundkreise eingeladen. Da war ich nur einmal dabei, aber da hatte ich das Gefühl, sieht man so ein bisschen mehr Persönlichkeit durchschimmernd. Was an dieser Frau aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich so in der, ich sag mal, in der B-Note, also die Tugenden, die Art und Weise, wie man so ein Amt angeht, dass sie da, glaube ich, schon heraussticht, unfassbar fleißig, extrem bescheiden, eben gar nicht auf den eigenen eitlen Aspekt ausseiend. Da, glaube ich, hat sie doch die Latte ziemlich hochgelegt für andere, die da folgen werden.
Folgen werden. Und dieses Unaufgeregte, was man ihr nachsagt, war das in deinen Augen ein Vorteil?
Ja, ich glaube, das ist ein Vorteil, weil wenn man sich das vorstellt, was da so auf einen einprasselt, kann man schlafen, wenn man jetzt, sage ich mal, es kommt ein Virus aus China nach Deutschland, man weiß aber überhaupt nicht, wie das ausgeht. In Italien werden die Leichen nachts in Lastwagen über die Straßen gefahren. Würde ich schlafen können, wenn ich die Verantwortung dafür zu tragen hätte und eben auch an jedem Tag permanent und jede Minute im Prinzip online bin, um Entscheidungen zu treffen? Also dazu braucht man schon, glaube ich, ein extrem starkes Nervenkostüm und die Unaufgeregtheit, immer einen Schritt zur Seite zu treten und sich das von der Seite mal anzugucken. Das, glaube ich, das hatte sie in jedem Fall.
Schläfst du gut?
Naja, ich bin Geschäftsführerin einer Produktionsfirma, die versucht, im Dokumentations- und Reportagebereich Geld zu verdienen. Nein, ich schlafe nicht immer gut. Kann ich nicht behaupten.
Was lenkt dich ab, wenn du nicht schläfst? Bist du dann eine, die liegen bleibt und sich wälzt, oder stehst du auf?
Gute Frage. Also eigentlich habe ich immer einen ganz guten Schlaf, aber es gibt so den Moment, wo man aufwacht und sich denkt, bitte nicht denken, nicht denken. Und dann ist es schon zu spät. Ich glaube, man muss dem Gedanken dann eine Weile Raum geben und dann mache ich die Augen wieder zu, konzentriere mich auf das Schwarze, was ich dann sehe vor meinen Augen und sage immer die eine Vokabel. Schwarz, 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 schwarz. Das ist so ein bisschen mein Schäfchenzählen. Es funktioniert.
Okay. Gut, das ist noch keine Prognose für heute Abend, wer der Gewinner sein wird.
Das ja, halten wir fest,
weil wir sind ja am Wahlsonntag. Kleine Prognose von dir am Ende der Sendung. Wir haben jetzt so lange über Angela Merkel gesprochen, was sehr schön ist. Wir lassen den Fragenhagel einfach weg, damit du auch gut schläfst. Prognose für heute Abend? Wer wird als Gewinner da stehen?
Darf ich sagen, keinen blassen Schimmer? Das ist meine Prognose.
Nein, das darfst du natürlich nicht sagen. Ich dachte natürlich, mit deinem Hintergrundwissen wüsstest du schon. Nein, wir sind alle gespannt und schauen dann.
Nein.
Du in deinem Funkloch, in deiner S-Bahn vom Flughafen. Ich werde dir dann eine Push-Up-Nachricht schicken. Ich danke dir, liebe Sandra. Wir empfehlen nochmal deinen Podcast. Unser Gespräch ist natürlich auch nachzuhören bei Spotify in der ARD-Audiothek und bei hr3 im Podcast. Also nicht nur du hast einen, auch ich freue mich, dass du mein Gast warst. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Liebe Bärbel Schäfer, vielen herzlichen Dank für die vielen Fragen.
Das haben wir doch gerne gemacht. So, und nächste Woche geht's natürlich weiter bei uns mit weiteren Fragen. Und das ist ja der Tag der Deutschen Einheit. Da laufen wir mit Rebecca Salentin zu Fuß von Eisenach nach Budapest auf dem Wanderweg der Freundschaft. Und jetzt ab ins Wahllokal, ihr Lieben. Ciao, Bärbel Schäfer.
Zu Hause in Hessen.